Hallo Welt, wir sind Chris und Roman.
Und du sagst immer noch Hallo Welt.
Ja. Ich bleib dabei.
Wie sind wir denn nochmal? Selbstreflexionsfolge machen wir heute. Wir gucken uns einfach mal an, was machen wir überhaupt und warum. Mhm. Auch weil es uns vielleicht selber noch nicht 100% klar ist. Wir tun uns immer schwer, hier im Intro zu sagen, was eigentlich das Ziel von unserem Podcast ist. Mhm. Und ja, diesmal kriegt ihr ganzen Podcast zu dem Thema auf die Ohren.
Und interessanterweise haben wir uns sogar Fragen überlegt, die wir euch jetzt spendieren, damit ihr uns eine Antwort vielleicht hinterlasst.
Die sagen wir euch einfach jetzt schon mal. Und die wird es auch bei Insta geben zum Abstimmen in der Story.
Mhm. Diese Fragen gelten jetzt nicht nur für diese Folge, die ihr hört, sondern für alle Folgen.
Genau,
alle,
die ihr vielleicht so gehört habt. Mhm. Aufgemerkt, ja, jetzt kommen die Fragen. Bekommt ihr eigentlich durch unseren Podcast eine christliche Perspektive auf Technik? Das ist eigentlich eine Sache, die wir machen wollen. Klappt es? Ja. Mhm. Wäre cool, wenn ihr uns dazu Feedback gebt. Ist es euch möglich, mithilfe vom Podcast technische Entwicklungen auch besser zu bewerten, vielleicht aus christlicher Perspektive? Mhm. Das wäre interessant zu wissen. Mhm. Oder bekommt ihr irgendwie Anstöße, was zu verändern in eurem Handeln oder in eurem Denken durch das, was wir halt erzählen? Oder ist es vielleicht auch so, ja, ihr seid halt ganz nett unterhalten, hört vielleicht den Podcast zum Einschlafen, aber am Ende denkt er nicht weiter drüber nach. Mhm. Das wäre super cool, wenn wir da ein bisschen Feedback kriegen würden von euch. Macht's gerne bei Insta oder Twitter, @netztheologen, oder schickt uns einfach eine E-Mail an info@netztheologen.org. Mhm.
Vielen Dank dafür, ja. Ja. Und viel Spaß damit, mit der Folge. Lieber Chris, wie sieht's denn aus? Was hat dich eigentlich dazu bewegt, mit mir diesen Podcast zu machen?
Ja, ich bin ja Nerd, wie ich schon öfter erwähnt habe im Podcast. Mhm. Bin ich auch schon mein ganzes Leben tatsächlich. Also,
naja, seit der Geburt.
Seit 10 oder so, ja. Habe ich dann da in meinen Computerbaukästen rumgebaut und so und bin irgendwie dann früh im Internet unterwegs gewesen und es war super faszinierend und die ganze neue Welt und so.
Also unter Nerd würdest du jemanden verstehen, der sich einfach in eine Sache richtig reinfuchst und volle Kanne darin aufgeht, oder?
Ja, ja, denke ich schon. Und das war meistens ja mit technischen Sachen verbunden. Also ich glaube, man kann Nerd in jeder Hinsicht sein, aber in Sprache braucht es ja meistens irgendwie Computer oder Technik oder Wissenschaft fixiert zumindest. Deswegen hat mich das ja schon immer fasziniert. Und was jetzt dazu kam, ich bin ja auch Christ, auch schon ewig. Und neben meinem Beruf studiere ich Theologie seit ein paar Semestern jetzt, einfach so aus Interesse und Spaß nebenbei.
Mhm. Das heißt, du wirst da gar nicht beruflich irgendwie weiter reingehen, so, du willst bei der Nerd-Kram bleiben.
Ja, ich sag ja immer, mein Witz, den ich dann immer sage, ist ja, als Nerd oder so IT-Typ, da gehört man mit 30 dann irgendwann zum alten Eisen langsam. Ja. Und als Theologe und Pfarrer wirst du ja unter 60 nicht ernst genommen. Ich habe jetzt noch 30 Jahre Zeit, plus minus
meine Karriere
da aufzubauen. Ich habe es nicht vor. Also ich mag meinen Beruf, sehe das eher so als Hobby. Mhm. Und gibt auch vieles natürlich im Studium, was mir nicht gefällt.
Aber hast du jetzt mit Theologie angefangen, weil du dich für die wissenschaftliche Seite des Glaubens interessiert oder hast du gedacht, okay, ich bin gläubig und möchte das Ganze irgendwie vertiefen vielleicht, spirituell vertiefen? Also was hat dich dazu bewegt, überhaupt Theologie zu machen?
Ja, also vielleicht einfach so die schwierigen Fragen im Leben.
Ja.
Irgendwie so dieses, also ja, manches ist mir vielleicht auch, wollte ich nochmal genauer wissen oder so. Mich faszinieren auch die Hebräisch und Griechisch, die alten Sprachen, habe ich Spaß dran gehabt und so weiter. Also
das heißt, deine Nerd-Leidenschaft hatte ich, es geht jetzt ein bisschen auch in dem Theologischen auch, könnte man sagen.
Ja, vielleicht. Ja. Auf jeden Fall ist mir dann aufgefallen, dass diese Kombination von IT-Technik-Nerds und gleichzeitig Theologie oder relativ selten ist. Mhm. Also natürlich gibt es viele Christen in technischen Berufen und sowas, ja klar. Aber halt gerade so diese Verschränkung von diesen beiden Sachen. Und ich hatte das Gefühl, das können wir nachher nochmal ausführlich diskutieren, dass das irgendwie eine positive Wirkung haben könnte, wenn man das mehr zusammenbringt. Auch für Gesellschaft, für vielleicht Politik, für ethische Entscheidungen und so weiter, ja, auch für mein persönliches Leben.
Ja, genau, diese Frage soll uns ja heute extrem interessieren, wie die Verschränkung dieser beiden Perspektiven Glaube und Technik eigentlich funktioniert, wozu sie auch führt und was der Sinn eigentlich des Podcasts ist, ne? Ich wollte tatsächlich bis vielleicht 11. Klasse oder so Abitur wollte ich Informatik studieren, ohne dass ich jetzt einen Begriff davon hatte, was das eigentlich ist. Und meine Erfahrung bis dahin erschöpfte sich nicht in in irgendwie Baukästen oder sowas oder Lötkolben, sondern ich war einfach ein Zocker oder so. Und wie vielleicht viele...
Ja, damit fängt es an meistens.
Genau, ja, aber wie vielleicht viele Jugendliche habe ich dann geträumt, okay, ich will das irgendwie fortsetzen, ich will mich da rein vertiefen in diese ganze Geschichte. Ich meine, ich habe irgendwie das Gefühl, zu meiner Zeit, ich bin ja jetzt auch schon über 30, kamen so Homecomputer und Home-Internet gerade erst auf. So habe ich das Gefühl. Also wahrscheinlich war es schon ein paar Jahre vorher da, aber wir hatten es relativ spät zu Hause. Ja, und ich wollte das fortsetzen, aber das Problem ist, ich habe dann irgendwann im Abitur so richtig verkackt in Physik und Mathe. Also richtig verschissen. Also wirklich überall
nur
vier. Dann
nur noch Theologie übrig, oder was?
Ja, und komischerweise, ich weiß nicht, vielleicht lag es auch an den Lehrern und Lehrerinnen, aber... Irgendwann entdeckte ich so ein bisschen Shakespeare für mich, was wir im Englischen gelesen haben oder irgendwie im Deutschunterricht so ein paar, die Physiker oder so von...
Oh, ich hab's gehasst.
Ja, aber irgendwie, das hat mich so ein bisschen gereizt auf einmal und auch die Noten sind in diesen Fächern besser geworden. Ja gut, und dann stand ich irgendwann nach dem Abitur vor dieser schwierigen Frage, was machst du denn jetzt eigentlich mit deinem Leben? Und ohne Plan habe ich dann einfach Philosophie angefangen.
Das heißt, du hast gar nicht mit Theologie angefangen, sondern mit Philosophie.
Ja, in der Gegend, wo ich herkomme, gab es Pfarrenstheologie gar nicht. Und es gab da bereits, in Niedersachsen war das, und da gab es ja schon ein Bachelor-Master-System. Da habe ich eine Zweifach-Kombi gemacht, Theologie und Philosophie.
Hatte ich immer. Keine schlechte Kombi, oder?
Ja, es ist für den späteren Beruf völlig sinnlos, aber immerhin.
ja, es ist halt schlauer arbeitslos, dann meinst
du. Ja, genau. Und es war natürlich auch so eine Zeit, so eine Lebensphase, wo man sich irgendwie selbst verstehen wollte. Keine Ahnung, wie das in so vielleicht schwierigen oder existenziellen Phasen und Pubertät und so weiter alles ist. Irgendwie nervt alles und du willst irgendwie doch die Welt verstehen und so. Und ja, aus diesen Anfängen kam dann einfach die wissenschaftliche Karriere irgendwann. Ich habe gemerkt, das macht mir Spaß, nachdem ich dann einmal in den Studiums war und dann habe ich eben meine Promotion angeschlossen, auch mehrere Jahre damit verbracht. Und jetzt merke ich, das ist einfach das, was ich gerne mache. Ich lehre gerne, ich beschäftige mich gerne mit den Themen, ich habe vielleicht auch ein bisschen Talent für diese Sachen, ohne mich da jetzt irgendwie groß zu loben, aber es erfüllt mich einfach so. Deswegen würde ich sagen, es war so ein steter Prozess zur Theologie hin.
Okay, aber wie ist das dann mit so glaubenstechnisch? Also halt, ja. Kam das da durch das Interesse oder hattest du das vorher schon? Oder?
Ja, also zum Glauben selbst meinst du, wie ich dazu gekommen bin? Ja, das ist also zweierlei. Einmal natürlich durch die Jugenderfahrung. Ich war auch immer in der Kirche, obwohl ich nicht sagen würde, dass ich durch die Kirche vielleicht zum Glauben kam oder dass mir die Kirche viel bedeutet hat in der Jugend.
Bei mir auch nicht.
Ja, weil irgendwann war sozusagen der Weg vorgezeichnet und den bin ich einfach gegangen. Also ich kann es eher als Prozess bestimmen. Ich kann jetzt nicht sagen, zack, in dem Augenblick bin ich bekehrt worden.
Oder das ist so. Nicht das, so ein Blitz vom Himmel-Erlebnis sozusagen.
Nee, also so nicht. Also es gab immer wieder Erfahrungen, wo ich Gott sozusagen erlebt habe oder mir seine Gegenwart eindrücklich wurde. Aber nein, also ich kann nicht sagen, von 0 auf 100, ja. Nein, das geht, würde ich bei mir nicht verorten. Aber klar, es gab natürlich Ereignisse, die immer wieder Gott vergegenwärtigen, das kann man
schon benennen. Ich glaube, das braucht man aber auch, oder?
Also absolut, ja, da bin ich ganz fest überzeugt, dass ohne solche Ereignisse es auch keinen Glauben gibt eigentlich.
Ja,
sonst ist das Sozialisation und Kultur.
Ja, und das Problem ist ja auch, man hat es halt nicht in der Hand, ne? Also ich kann ja nicht sagen, ich mache jetzt... keine Ahnung, ich bete drei Vater unser und springe einmal im Kreis und dann habe ich diese Erfahrung, sondern das ist ja schon was, wo manche Leute auch lange drauf warten und drunter leiden und sowas. Ne?
Ja.
Also das ist schon auch, Also ich würde es genauso sehen wie du. Man hält es, glaube ich, durch eine lange Zeit, aber man braucht irgendwie immer mal wieder diese Auftank-Situation oder so, ne? Wo man irgendwie
und wirklich... eine Initialzündung, würde ich auch behaupten. Ja. Also ich glaube, dass man das zum Glauben kommen auch nicht eine selbstgemachte Sache ist. Also das ist auch ein wichtiges Bekenntnis des Christentums, dass Gott das ja macht.
Genau,
das
nicht meine Leistung ist, ne? Nicht,
weil
ich so super geglaubt habe oder so super in der Bibel lese oder immer brav in den Gottesdienst gegangen bin, deswegen habe ich das jetzt geschafft, sondern es braucht dieses Initialzündung, dieses Element von außen, ne?
Genau, und dann
muss was bewirken.
Ja, genau. Und das würden wir als Christinnen und Christen immer Gott zuschreiben, dass er das gemacht hat. Und ne, also der Heilige Geist ist sozusagen immer sozusagen das Bild dafür, wer das jetzt bewirkt. Der Heilige Geist zündet das und dann brauchst du dieses Auftanken auch immer wieder, ne? Und dafür ist vielleicht so die Kirche auch da.
Ja, oder vielleicht sogar das Studium auch, oder? Also wenn man ein gutes Studium hat, dann hat man ja vielleicht auch da solche Erlebnisse, ne? Aber vielleicht kriegen wir die Kurve nochmal zu dem Technikteil. Mhm. Also du hast jetzt nur gemeint, du wärst gerne Nerd geworden, hast halt gezockt, aber es ist nie weitergekommen. Aber grundsätzlich ist dann dein Interesse geblieben oder ist es halt quasi, ja, so wie es bei den meisten Leuten ist, man hat halt irgendwie seinen Twitter- oder Insta-Account,
Es ist insofern mal, es ist grundsätzlich mein Interesse geblieben und es hat sich noch in der Hinsicht verändert, als ich jetzt sehr daran interessiert bin, zu verstehen, wie Technik funktioniert, was Technik ist, von digitaler Technik bis elektronischer Technik, elektrischer Technik, mechanischer Technik, einfach alles interessiert mich einfach nur. Ist das auch zu einer philosophischen Frage geworden. Und zwar, warum eigentlich Menschen Technik wollen und Technik brauchen. Also es ist, was mich schon lange rumtreibt, ist unsere große Sehnsucht nach Technik und Forschung und technischer Entwicklung. Und ich habe da noch gar keine richtige Antwort, aber es ist so bemerkenswert, dass wir als Gesellschaft, als Masse so enthusiastisch irgendwie neue Technik heutzutage begrüßen, ohne sie in jeglicher Hinsicht zu hinterfragen. Und das fasziniert mich, erschreckt mich auch, ich beobachte das ja in meinem Leben ja auch. Und genau diese Aspekte, diese beiden, also einmal das Vertiefen in Technik hinein und die Untersuchung dieses Technik, Technikaffinität und der Freude, die versuche ich theologisch irgendwie mal zu bearbeiten. Ah, okay. Wie ist die christliche Perspektive darauf?
Ja, du hast auch was dazu geschrieben, oder? Oder willst du deine Habilitation oder sowas dazu?
Genau, also ob das jetzt eine Habilitation wird, weiß ich nicht, aber jedenfalls will ich weiter zu diesem Thema forschen und irgendwie versuchen, das zu verstehen. Gerade dann eben zu erläutern, was die christliche Perspektive auf diesen Trieb fast schon ist, beziehungsweise ob man ihn auch vielleicht werten kann.
Also ist das
christlich oder unchristlich, also, ist das böse oder gut oder wie auch immer.
Ja, würdest, also ich hatte immer das Gefühl, vielleicht ist eine große treibende Kraft Bequemlichkeit. Mhm. Ne? Also es ist halt bequem, im Auto zu sitzen, statt zu wandern oder so. Ne? Es ist halt bequem, auf dem Traktor zu sitzen.
Es ist ja dann Faulheit einfach nur.
Ja, es muss ja, also es ist ja eine kreative Leistung, sowas auch zu bringen, aber ist die treibende Kraft nicht auch viel Bequemlichkeit, Sachen einfacher zu machen und so weiter. Ne? Also viel Technik macht ja Sachen einfacher. Ne? Wir müssen nicht mehr rausgehen ins Kalte, aufs Flumsklo, sondern können halt irgendwie, Wassertoilette im geheizten Raum und so. Also das sind ja alles Dinge, die sind auch nicht so alt, die das Leben irgendwie auch bequemer gemacht haben.
Ja, ja.
Und da gibt es ja auch interessante Überlegungen zu, wohin das dann führt. Ne? Also irgendwie, ich glaube, Dostojewski hat sich damit beschäftigt, hat ganz coole Beispiele gemacht von irgendwie jemandem, der halt alles hat, was er braucht und dann eigentlich nur noch in seinem warmen Häuschen sitzt und den ganzen Tag nichts mehr machen muss als Pfannkuchen essen und so. Und das hatten wir auch schon mal in der Folge, ne? Dieses Pfannkuchenhaus. Ja. Hört mal rein. Ich glaube, Pfannkuchenhäuser steht sogar im Titel, wenn ihr es nachhören wollt. Okay.
Das stimmt. Wir haben schon tatsächlich ja auch in vielen Folgen diese Themen, die wir gerade hier besprochen
haben. Sind schon mal so aufgeblubbert.
Ja, genau, sind immer wieder vorgekommen. Weil das ist ja, was uns ja umtreibt, ja auch uns beide.
Also mein Fokus wegen der Technik ist, glaube ich, ein anderer als bei dir. Also natürlich geht es mir auch darum, wie was versteht und dass es halt geil ist. Aber es hat nochmal, und das war vor allem so um die 2000er rum, glaube ich, das war quasi wie so eine Revolution. Und ich will das mal erzählen, weil ich glaube, heutzutage versteht man das nicht, wenn man das nicht miterlebt hat. Mhm. Also man ist quasi in dieses Internet gegangen und man war in einer absoluten Parallelwelt. Also es gab in dieser Parallelwelt niemanden, der Regeln gemacht hat oder gefühlt zumindest niemanden. Es gab keine Polizei, es gab keine Staaten, es war internationales Erleben sozusagen und es gab eine komplett neue Subkultur und ich glaube, es hat vielleicht auch so ein Machtdenken ausgelöst, das ist gar nicht mal negativ gemeint, sondern man ist quasi plötzlich in einer Umgebung, wo es die ganzen Restriktionen nicht mehr gibt, die man so im Alter kennt. Und man ist vernetzt irgendwie. Es gibt Leute, die denken ähnlich wie einen selber. Ne? Also ich hatte zum Beispiel bei mir in der Uni, in der Schule, als ich da war, ich war halt der Einzige, der das halt richtig konnte. Also es hat mir auf der einen Seite natürlich ein gutes Gefühl gegeben, weil sonst war es halt immer so, keine Ahnung, Fußball spielen war ich halt so mittel, ne? Und Mathe konnten halt andere auch. Also ich war jetzt nicht schlecht in Mathe. Aber es gab dieses eine Thema, dieses Computerzeug, und da war ich halt einfach am besten. So, ne? Also und das Krasse war, ich hatte keine Vorbilder. Also ich war halt, das ist glaube ich, ja genau, also erstens hat man sich selbst beigebracht, aber das Krasse war, dass die Leute in deiner Umgebung, die eigentlich mehr wissen als du, deine Lehrer, deine Eltern,
ja, ja, ja,
die Polizei, der Staat oder so, dass die null Ahnung davon hatten.
Ja.
Also du warst halt völlig entkoppelt von denen. Niemand konnte dir halt sagen, was du da tun und lassen sollst.
Aha,
ja.
Aha, okay.
Das ist so vielleicht das, was es halt auch krass attraktiv gemacht hat und vielleicht irgendwie auch...
Unglaublich unbändige Anarchie und Freiheit, ja.
So ein bisschen, aber es gab quasi so eine Parallelkultur, die sich dann etabliert hat, die natürlich, ich glaube jetzt, das waren wahrscheinlich keine Anarchisten, aber man hatte schon sehr stark so einen Freiheitsgedanken und vor allem war das das erste Mal, dass etwas funktioniert hat auf einer Art und Weise, die es in der reellen Welt in unserem System nicht vorgesehen ist.
Ja.
Also du hattest zum Beispiel kostenlosen Zugang zu Informationen, zu Musik, ja, also MP3s tauschen und so, das war ein Riesending damals. Es gab keine Restriktionen, das heißt, es war plötzlich jeder, egal wie viel Geld du hattest, und wir waren ja alle arm, ja, mit 15 oder was, konntest du plötzlich viel an Musik, natürlich Videos dann später, aber auch Informationen kostenlos bekommen und auch diese alten Hacker-Credos, ne, freie Informationen für alle und sowas, ne? Die waren halt sehr, sehr am Leben. Das war das eine, also was irgendwie krass war. Du warst nicht mehr, es war nicht mehr entscheidend, ob du Geld hast oder also brauchst einen Internetzugang, ne? Klar. Aber ansonsten war quasi alles kostenlos verfügbar und so. Und das zweite war eine Parallelwirtschaft, die sich zum Teil auch durchgesetzt hat. Und zwar zum Beispiel ein Gedanke von Open Source, ja, also dass wenn ich was programmiere, dass das allen gehört und nicht mir. Ne? Und dass ich das auch nicht einfach verwenden darf, also wenn ich etwas geprogrammiert habe, dann darf jemand anderes das nicht einfach verwenden, sondern wenn der das verwendet, also der darf es einfach verwenden, ist kostenlos, aber wenn er es verwendet, dann muss er das, was er damit baut, auch wieder Open Source machen, sodass es weiter verfügbar ist.
Ja.
Und dann gab es viele Gedanken, die halt es wurde auch damals hart kritisiert, ne? Also das kann sich ja nicht durchsetzen und wie soll das funktionieren und diese Kostenlos-Kultur und so. Heute ist man ein bisschen weiter, man hat ein paar Geschäftsmodelle gefunden, auch wenn die sehr anders sind als damals. Und das war super krass und bis heute ist ja das meistgenutzte Betriebssystem der Welt, ist Linux. Und also wenn man Server und Handys und so weiter dazu zählt. Und das ist halt eben so ein Programm, ja? was halt von Kosten, also von Leuten
gemacht ist.
Gemacht ist, die für alle, ist für alle verfügbar.
Ja,
ja, und jeder kann dran mitarbeiten. Ne?
Ja. Mich würde noch interessieren, war das jetzt eigentlich die Perspektive, die du jetzt in diesen 2000ern beschrieben hast und dieses Erleben, war das mit dem christlichen Glauben vereinbar oder war das, fandest du, da gab es auch Konflikte? Falls du damals schon überhaupt so als christlich verstanden hast. Oder im Nachhinein vielleicht auch.
Ja, also das ist genau das Spannende und das ist immer das, zum Beispiel unsere letzten Folge zu Digitale Kirche. Das ist, es fehlt mir oft auch gerade in den christlichen Kontexten, dass man diese fundamentalen Sachen und Möglichkeiten mit angeht und vielleicht auch christlich unterstützt. Ja, wie zum Beispiel Forderungen, dass öffentliche Gelder zum Beispiel für Produkte eingesetzt werden, die halt dann auch für alle verfügbar sind, ne? Oder halt irgendwie auch Open Source gemacht werden müssen, ne? Und so weiter. Also die Kirche hat ja irgendwann verstanden, dass zum Beispiel Fairtrade oder faires Handeln und so weiter oder auch Umweltschutz große Faktoren sind. Und die gleiche Überlegung gibt es natürlich auch im technischen Bereich, dass wir halt sozusagen offene Computer haben, offene Programme haben, die Leute mitgestalten können, die nicht Sachen machen, die wir nicht mehr unter Kontrolle haben, die nicht also sozusagen Gerätehoheit auch, ne, und solche Fragen. Also da gibt es, glaube ich, viel, was man so auf ethisch sich noch auch ins System Kirche mit einbauen könnte, analog zu Umweltschutz und so weiter.
Ja, ja.
Das ist, glaube ich, das eine. Und da, also ich habe das letzte Mal auch schon so ein bisschen, mich nervt es manchmal, wenn halt die Leute sagen, digitale Kirche oder Digital Natives und so, dass ich kann halt meinen Twitter und Insta bedienen und habe daheim Alexa und jetzt bin ich super cool. So, ne? Also das ist so hart zu kurz gegriffen, weil man diese großen Überlegungen, die wirklich was verändern könnten und natürlich auch krasse Probleme haben. Ne? Also wie zum Beispiel, was machen wir denn jetzt mit einem internationalen Netz? Und wir haben aber Gesetze, die lokal gelten. Und wir wollen gleichzeitig aber nicht uns nur total abschotten. Das ist ein Riesendilemma, wo kein Mensch eine Lösung für hat. Ja?
Ja.
Geht einfach nicht, wissen wir nicht. Also es gibt natürlich die einen, die sagen, ja, lass einfach alle Leute frei reden und so weiter. Und dann denkst du, ja, okay, ist blöd mit den Kinderpornos und dann musst du wieder irgendwas regulieren. Und ich glaube, wir machen jetzt die gleiche, wir haben es noch nicht rausgefunden und wir machen eine ähnliche Entwicklung mit dem Internet durch, wie auch politisch. Ich stelle mir das so, war ja nicht dabei, aber ich stelle mir das so vor bei der Entwicklung der Demokratie zum Beispiel.
Ja.
Dass man auch sagt, so, ja, es ist schon ganz gut, wenn man so einen lieben König hat, das ist doch eigentlich total geil, total effizient. Ja, aber was ist, wenn der halt eben nicht so geil ist, der König? Ja, und jeder hat auch so seine Macken. Und dann denkt man, ich glaube, die diskutieren nur die Demokraten, ja, da kommt dann nichts bei rum oder so. Mhm. Also man muss da irgendwie ewig lange da rumbauen, bis man halt ein halbwegs gutes System gefunden hat.
Ja.
Und ich glaube, das Gleiche müssen wir halt eben jetzt auch erfinden. Und das betrifft nicht nur den kompletten Staat und die kompletten Kommunikationsregeln und was auch immer. Und da gibt es vieles Neues, sondern es betrifft natürlich auch die Kirche.
Mhm.
Also wir müssen ja auch Christsein und Gemeinde, Christsein vielleicht nicht, aber die Formen, wie wir das machen, müssen wir halt auch neu erfinden. Und wir müssen es ausprobieren und wir wissen halt noch nicht, wie es funktioniert.
Mhm.
Und das ist, glaube ich, jetzt die sowohl für die Gesellschaft als analog auch zur Kirche die spannende Frage. Und meine Herausforderung, leider ist die Kirche da historisch in den letzten 50 Jahren ja meistens schlecht gewesen, eigentlich sollte die Kirche doch ein Vorreiter sein.
Mhm.
Ne? Also jetzt nicht, wir machen jetzt alles mit Twitter, also das, da habe ich echt einen Prass manchmal drauf, ja, sondern wie können wir mit neuen Technologien vielleicht die fundamental wichtigen Dinge im christlichen Glauben weiter voranbringen.
Mhm.
Ne? Also zum Beispiel den armen Leuten eine Stimme geben, für soziale Gerechtigkeit sorgen, große also die großen Punkte, die auch immer wieder kommen, ja, also wie kriegen wir Ideen vom Reich Gottes, von Jesus erzählt, eine Gesellschaft oder was auch immer das genau ist, wo Werte anders gelten, ne? Wo halt eben die Letzten die Ersten sein werden, was auch immer das genau heißt, ja, also irgendwie dieses, man muss seine Sachen weggeben, um sie zu was Besseres zu bekommen oder sie zu bekommen oder so, also diese paradoxen Formulierungen, gibt es vielleicht, was man damit jetzt besser abbilden kann, mit diesen neuen Techniken, um wirklich da, weiß ich nicht, irgendwie, naja, man könnte jetzt christlich sagen, den Himmel auf die Erde zu bringen oder so. Ja. Also was gibt es da für Möglichkeiten? Und das versucht auch die Politik rauszufinden auf ihre Art und Weise. Und ich habe die Befürchtung, oder die schlechte Variante wäre, wenn die Christen dann halt, die Politik fängt es irgendwann raus und dann sagen die Christen irgendwann und die Christinnen und die Kirchen und ne, alle zusammen, ja, war halt ganz cool, lass mal auch machen. Also so ähnlich wie es jetzt
nachlaufen
wieder, ja. Das gab es ja in mehreren Bereichen. Mir fällt jetzt nur gerade, keine Ahnung, wie geht man mit homosexuellen Personen um?
Mhm.
Ja, dann gab ja erst der Staat, der halt gesagt hat, ja okay, lass die mal nicht diskriminieren. Und dann kam leider die Kirche erst danach und sagte, ja, ist eigentlich eine ganz gute Idee. Ja.
Mhm.
Also ich vereinfache natürlich jetzt und möchte jetzt auch nichts plattwischen, großes Thema gewesen. Aber es wäre doch schön, wenn irgendwann die wichtigen Dinge, also vielleicht kann man als positives Beispiel die Friedensgebete in der DDR oder so bringen. Ne, wo die
Kirchen, oder auch der Klimaschutz. Also ich meine, es gehört zum konziliaren Prozess zur ökumenischen Bewegung, dass man sich für die Bewahrung der Schöpfung einsetzt. Also es wurde schon in den 30er, 40er Jahren diskutiert, dass man für die Schöpfung was tun muss. Und insofern, da hat die Kirche eine Vorreiterrolle eigentlich vorgelegt, an der sie vielleicht nicht effizient und nicht hart genug dran geblieben ist, dass der Staat von der Kirche was gelernt hätte.
Vielleicht. Also es gibt sicherlich positive und auch negative Beispiele und das wäre, glaube ich, ein Feld, wo man viel verändern könnte.
Ja.
Und vielleicht ist es schwieriger, weil eben diese Kombination von Leuten, die halt theologisch interessiert sind, und halt auch gleichzeitig das technische Verständnis haben.
Ja.
Will es jetzt nicht werten, weil ich mich da selber mit identifiziere, aber ich glaube, dass die meisten Technik-Nerds, das sind halt weniger Geisteswissenschaftler und umgedreht. Und deswegen ist es, glaube ich, umso wichtiger, diese beiden Pole zusammenzubringen. Also ich nenne es jetzt mal Pole.
Ja.
Und da sehe ich tatsächlich auch irgendwie so eine Aufgabe oder ein Ziel von diesem Podcast.
Mir ist, glaube ich, jetzt gerade von deinem Gespräch aufgefallen, wo der Unterschied zwischen uns beiden vielleicht auch liegt.
Ja.
Gerade in dieser letzten Sätzen, wo du beschreibst, was kann Kirche tun und was sind die praktischen Schritte, die aus dem christlichen Glauben erwachsen können, um eine Gesellschaft zu verändern, um sie vielleicht besser zu machen. Das sind Fragen, die mich erst in zweiter Natur bewegen oder in der zweiten Reihenfolge. Ich bin tatsächlich jemand, der, wenn ich mal so eine Verallgemeinerung benutzen darf, dann hört sich das für mich an, als ob du der Praktiker bist und vielleicht ist das sozusagen auch dein technischer Zugang zur Welt, während ich eher ein Theoretiker bin. Denn bevor es darum geht, welche konkreten Schritte wir formulieren, welche politischen Implikationen Kirche und Christsein hat, würde ich eher versuchen, die Perspektive des christlichen Glaubens auf Technik überhaupt oder auf gesellschaftliche Prozesse voranzustellen. Und zwar in der Hinsicht, dass ich sagen würde, wenn ich Glaube an Gott habe, dann ist das so etwas wie eine Weise, eine Methode, Wirklichkeit wahrzunehmen, Erfahrung zu deuten, eine Perspektive auf die Welt, auf die Menschen und nicht so sehr eine Praktik. Also wenn ich an Gott glaube, dann sehe ich alle Dinge, alle Erfahrungen, die ich mache, in seinem Licht sozusagen. Und wenn das der Fall ist, wenn das Glaube ist, dann kann ich diese Perspektive, die ich von Gott ja in dieser Passivität geschenkt bekommen habe, dann kann ich sie auf vieles anwenden. Ich kann sie auf die sozialen Verhältnisse anwenden. Ich kann sie eben aber, und das ist dann eben der Sinn des Podcasts ein bisschen auch, auf die Technik anwenden. Ich kann mir die Frage stellen, wie ist die Smartphone-Nutzung, ganz konkret, wie ist die Smartphone-Nutzung zu bewerten, wenn ich mit den Augen, mit der Perspektive des Glaubens darauf gucke? Ist das etwas, was zu einer alten, zu einer sündigen Welt gehört? Ist das etwas, was zu einer neuen Welt gehört? Ist das etwas, was mit dem Glauben d'accord geht? Ist das etwas gegen den Glauben? Zeichnet sich hier etwas aus, was Gott will vielleicht oder was Gott nicht will? Ist es eine Nutzung oder ein Artefakt, das Smartphone an sich, was das Menschsein fördert oder es verhindert? Solche Fragen bewegen mich zuerst. Und wenn ich da eine Einschätzung gefunden habe, und zwar natürlich eine differenzierte, ich kann jetzt nicht sagen, okay, vom Glauben aus ist das Smartphone scheiße, nein. Das ist ja auch es ist natürlich eine mögliche Antwort, aber keine zureichende Antwort, weil man ja differenzieren muss, welche Aspekte sind gut, welche Aspekte sind schlecht, welche Aspekte sind christlich, nicht christlich und so weiter. Wenn ich da eine Perspektive erstmal erarbeitet und gewonnen habe, dann kann ich dazu übergehen, praktische Schritte eigentlich zu ergreifen und sagen, Smartphone-Nutzung ist zu fördern, 5G-Netz ist auszubauen, weil und so weiter. Und da bin ich aber doch, das ist jetzt auch meine persönliche Meinung auf die Techniken, sehr reserviert. Ich bin eher geneigt, sehr kritisch gegenüber Technik zu sein, obwohl ich sie super viel nutze und auch ein Stück weit Enthusiast bin, Neues zu erleben, bin ich immer reserviert gegenüber technischen Veränderungen, weil ich immer mich frage, was ist der Sinn eigentlich, das einzuführen? Ist das christlich förderlich oder ist das eher negativ? Vielleicht kommt das aus diesem Technikverständnis, wie ich es habe, dass Technik ein Umgang mit der Welt ist. Das kann man ganz einfach am Hammer sehen. Das Allersimpelste. Ich kann ein Haus versuchen, mit Händen zu bauen oder ich kann ein Haus versuchen, mit einem Hammer zu bauen. Der Hammer erleichtert mir nicht nur viele Sachen, sondern er ist ja auch ein Medium, mit dem ich Welt berühre. Und wenn wir das viel weiter abstrahieren, digitale Techniken, Smartphone, dann ist das auch ein Weltverhältnis. Und jetzt ist die Frage, ist dieses Weltverhältnis eigentlich christlich? Oder was sind störende Faktoren, die hier irgendwie christlichen Glauben ermöglichen oder verhindern eventuell? Das sind so Sachen, die mich rumtreiben.
Ja, aber ich hätte das Gefühl, das geht mir zu sehr in diese, was ich vorher so ein bisschen despektierlich als Twitter und Insta und sowas beschimpfe. Ja, ja. Dass du nämlich beim Smartphone anfängst und nicht so sehr guckst, was, und das ist, glaube ich, diese der technische Aspekt, der mir wichtig ist, was macht dieses Smartphone eigentlich? Mhm. Und wie ist es dazu hingekommen? Mhm. Ne? Und wie müssten, also mir geht es dann eher darum, wie müsste man diese Smartphones gestalten, gesellschaftlich und technisch, dass sie überhaupt nutzbar sind, ohne den fundamentalen Werten von, weiß ich nicht, Freiheit, Demokratie oder Christentum, christlichen Werten zu widersprechen.
Ja.
Also,
also ich behandle so in etwa nur die Symptome, während du versuchst, aber ja, du brauchst auch eine Perspektive, aus der heraus du sagen kannst, ja, ein Smartphone ist so zu gestalten, dass er das und das und das besser macht. Das heißt, du brauchst ja auch eine christliche Perspektive
darauf. Ja, ja, genau. Also ich glaube schon, dass das auch eine christliche oder vielleicht auch einfach eine ethische Perspektive nur ist. Wie gestaltet man das? Also wie mache ich ein Smartphone so, dass es nicht missbrauchbar ist von zum Beispiel großen Konzernen? Ne? Also wenn jetzt irgendwie, jetzt kam ja zum Beispiel diese Huawei-Diskussion auf, ne? Also jetzt ohne das bewerten oder zu wollen, ob es eine gute oder schlechte Sache ist. Also einfach die Möglichkeit, dass Hersteller in meinem Gerät Sachen einbauen, die mich halt nachher zum Beispiel überwachen. Mhm. Und das gilt natürlich sowohl für die Hardwarehersteller als auch für die Software, die wir verwenden, ne? Also irgendwelche, also Google mal genannt zu haben als Namen, ne? Die halt irgendwie viel Überwachungstechnik drin haben. Auch natürlich, um das Leben bequemer zu machen.
Ja, also zu unserem Nutzen ja auch. Ne?
Also wie sozusagen müsste ein Messenger oder eine Plattform wie Google Maps oder denk dir irgendwann alles aus, was du an deinem Handy verwendest, ja. Wie muss das gestaltet sein, dass das hinten dran auch technisch so ist, dass es eben keine Sachen verletzt, die mir als Christ oder als freier Demokrat oder was auch immer, freier Demokrat ist natürlich jetzt nicht als FDP gemeint, aber wichtig ist.
Ja. Ne? Und
wann muss ich auch sagen, ich darf das noch nicht einführen, ne? Es ist eben ganz dumm gesagt, weil es halt bei WhatsApp anfangs so war. Es kann halt eigentlich nicht sein, dass der entscheidende Faktor, warum ein Messenger benutzt wird, ist, dass er viele Smileys hat. Mhm. Wenn aber die Verbindung so dermaßen unsicher ist, dass man das halt eigentlich nicht machen darf, weil man den Leuten eine Illusion gibt. Ne, man kommuniziert privat, aber es ist halt gar nicht privat. Mhm. Also das ist ja eigentlich irgendwie verwerfliches Verhalten, ne? Mhm. Also
genau. Und trotzdem, du hast, bevor du überhaupt zu dieser technischen Umsetzung kommst oder auch nur zur Bewertung dessen, hast du bereits Kriterien, jetzt würde ich mal behaupten, die dir, Chris, sagen, Privatsphäre und das Beobachten meiner Person ist unchristlich oder ist unethisch. Und deswegen will ich bestimmte Sachen umsetzen.
Ja, genau. Oder vielleicht noch ein bisschen rechtsstaatlicher gedacht. Ja. Unter welchen Umständen ist so ein Eingriff denn möglich? Mhm. Das haben wir rechtsstaatlich ja gar nicht so schlecht hinbekommen in den letzten Entwicklungen, letzten 100 Jahren oder so. Aber wie kooperiert das mit einer Technik? Also kann ich ja zum Beispiel auch mir Eigentore schießen, ne? Was auch die Politik oft gemacht hat, leider, gerade in diesen technischen Fragen, wo man dann sagt, wir möchten ein rechtsstaatliches Prinzip jetzt versuchen zu transferieren in diese technische Welt. Ja. Das Problem ist nur, es funktioniert nicht.
Ja.
Ne, und dann mache ich vielleicht mehr kaputt als nicht. Und das sind Sachen, ich bin insofern schon, mich fasziniert das natürlich wahnsinnig. Ne? Und ich bin schon ein Kritiker von Technik in der Hinsicht, dass ich glaube, die Prioritäten sind oft falsch gelegt. Unsere Ressourcen, die wir als Menschheit haben, ne, gehen in die falsche Entwicklung. Ja. Also, dass man halt guckt, wie viel Technik fließt rein, um für die Pornoindustrie gute Videoübertragung möglich zu machen.
Ja.
Ne, um möglichst viele Daten abzugreifen für Facebook und so weiter. Ja. Ne? Also, wie viel Ingenieursdenke,
Schmalz
fließt da halt rein, anstatt halt irgendwie Dinge voranzubringen, die halt Werbeindustrie, ja? Also wie viel Zeug die da rein investieren, die halt irgendwie so wenig Mehrwert für die Gesellschaft Nutzung haben auch, oder humanitär haben. Und da sind wir ganz schnell ja in diesen Fragen, wie funktioniert unser System eigentlich? Ne? Ja. Also was treibt uns halt an? Ist es nur der Markt? Ja? Sind es irgendwie Werte? Ist es eine Kombination aus beiden und so weiter? Mhm. Und dass dieser Fokus, also was ich so schade finde, wir hätten die Möglichkeit gehabt, jetzt mal pessimistisch formuliert, mit dem Internet, sowas von null auf nochmal besser zu gestalten mit neuen Vorzeichen. Und das haben wir halt als vorläufiges Ergebnis erstmal nicht mehr geschafft, weil wir halt die Macht sozusagen von den Leuten weggenommen haben und sie halt Konzernen gegeben haben, ja, die jetzt kontrollieren, was ich sehe bei YouTube und so weiter. Mhm.
Mhm. Das heißt also, um das vielleicht runterzubrechen, deine Perspektive auf Technik ist eben eine ethische und zwar auch eine, die darauf abzielt zu bewerten, wo ist in der Nutzung von Technik Gefahr für meine Person, für meine individuellen Rechte, für mein Christsein? Und wie kann ich diese Technik auch tatsächlich ganz technisch, digital auch verändern, um hier Möglichkeiten zu schaffen, um mehr Freiheit zu garantieren? Ja. Während ich versuche, mehr eine abstrakte Position einzunehmen und zu sagen, ich habe das Endprodukt, ich habe noch nicht das Detailverständnis dafür und da bin ich vielleicht mehr auf der Position auch der Nutzer. Aber ich kann trotzdem sagen, wenn ich mich durch das Smartphone und allein durch das Smartphone zur Welt verhalte, wenn meine ganzen sozialen Freundeskontakte nur aus diesen Bildern bestehen, dann ist das auch ein unchristliches Verhältnis, weil dadurch etwas verschleiert wird, das Menschliche verschleiert wird, vielleicht auch Gott verschleiert wird und solche Sachen. Das sind erstmal nur Thesen, die habe ich jetzt noch keine Argumente, aber jedenfalls, das wäre meine Perspektive.
Ja, ich finde, die müssen doch auch Hand in Hand gehen.
Ja, absolut.
Ne? Also ich finde das auch super. Ergänzung. Die Frage ist nur, gut, wir müssen natürlich auch mit dem leben, wie es ist, ne? Also ja. Status quo ist eben, die Leute haben diese Smartphones in der Art und Weise, wie sie sind.
Ja.
Und wir müssen als Christen und Christinnen damit umgehen.
Ja.
Man kann ja auch lernen aus der Vergangenheit. Ne? Man kann lernen, hey, wir haben hier, also ich möchte es jetzt nicht romantisieren, weil wir hätten eine ganz andere Art von Problemen, wenn wir jetzt zum Beispiel jetzt kein Internet hätten, was hauptsächlich von ein paar großen Konzernen gestaltet wird. Dann hätten wir ein anderes Internet und natürlich auch andere Probleme. Also ich sage nicht, dass das dann die heile Welt gewesen wäre. Dann. Also das, aber man hätte halt Möglichkeiten gehabt, Dinge neu mal anzufangen, sozusagen. Ja? Oder man hätte vielleicht Grundlagen nochmal besser umstrukturieren können. Also das hat sich ja auch trotzdem in die Gesellschaft mit fortgesetzt. Ne? Also wir haben ja trotzdem auch viel Positives davon mitgenommen. Ja? Aber das ist, es ist auch immer noch ein Prozess, der noch nicht fertig ist. Also allein schon so Sachen wie letztlich eher, wird sich eine eher freie oder eine eher autoritäre Sache durchsetzen. Ne? Also einmal im Sinne von ganz frei, jetzt im nicht positiven Sinne, mit alles, was halt so passiert, auch in den dunklen Ecken des Internets mit Drogen und, ja, und Kinderpornografie und so weiter. Aber natürlich auf der anderen Seite auch die chinesischen Überwachungsmechanismen zum Beispiel, ne, die ja auch digital gesteuert sind. Also da halt irgendwie einen Umgang zu finden oder irgendwas zu bauen, was halt gut funktioniert, robust ist, resilient sozusagen gegenüber den schlimmen Dingen, die so passieren können. Ja. Ne?
Das würde dich antreiben, das ist das, was...
Das finde ich schon interessant, aber ich finde... Wo wir immer wieder drauf gekommen sind, auch in den letzten Folgen, wo ich auch noch keine Antwort für habe, ist halt dann schon auch wieder die christliche Perspektive, was steckt denn dann eigentlich dahinter? Also was ist mir eigentlich viel wert? Ne, also natürlich bin ich jemand, dem zum Beispiel Privatsphäre wichtig ist. Also ich möchte schon irgendwie wissen, wenn ich meiner Freundin schreibe, dass das auch nur die lesen kann. Das ist mir schon wichtig. Aber ist es mir absolut letztendlich das Höchste. Ja? Und das ist ja nicht das, was in letzter Instanz christlich ist. Ne? Also das ist vielleicht so christlich, wie eine Demokratie christlich ist. Insofern, dass halt irgendwie Werte, die da drin vorkommen, durchaus super kompatibel sind oder vielleicht sogar ein Erbe haben in einer christlichen Geschichte oder von christlichen Denkern auch mit vorangetrieben wurden oder was auch immer. Also da gibt es ja sicherlich Zusammenhänge. Aber es ist ja nicht schlussendlich das, was mich als Christ ausmacht, dass ich privat kommunizieren kann oder dass ich ein Aktivist bin, der sich dafür einsetzt, sondern es kann natürlich auch Schnittmengen geben, also ich ermögliche dann zum Beispiel auch, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, armen Menschen in der Welt, die sollen natürlich nicht unsicherer kommunizieren können als reiche Menschen, ne? Wenn ich dann halt irgendwie sage, ich baue aber quelloffene Programme oder macht das irgendwie kostenlos oder so, dann ist es zugänglich für mehr Leute, vielleicht auch für Schichten, die es nicht so einfach haben, dann passt das auch, glaube ich, wieder mit so einem sozialen Aspekt zusammen. Aber was ist das Wirkliche dahinter, was halt wirklich auch diesem umgedrehten Reich Gottes, diesen anderen Werten entspricht? Ja. Das ist tatsächlich wichtig. Das ist tatsächlich schwierig für mich.
Ja.
Also ich glaube auch, dass es ja immer ja paradox sein muss auch.
Ja.
Aber
Man kann es ja auch nicht benennen. Es scheint ja eher so zu sein, dass der Glaube oder diese Perspektive, die Gott einem schenkt, dass das überhaupt erst ermöglicht, in den vielen Werten, die wir in der Welt haben, jene für sich selber zu bestimmen, die einem wichtig sind. Und dass das eben auch das Gottesgeschenk ist. Also weil die Sachen, die du dir jetzt aufgezählt hast, die sind für mich natürlich nicht in dieser Hinsicht relevant, wie für dich.
Ja.
Aber das heißt ja nicht, dass wir irgendwie ein anderes Christsein hier haben. Sondern dass dir auch durch Gott vielleicht ein Stück weit etwas eröffnet wurde, in den Bereich zu sehen, in dem du dich auskennst, für das du als Christ eintreten willst. Und mir auf der anderen Seite auch eben Bereiche vor Augen gestellt wurden, die du vielleicht weniger siehst.
Also es klingt so ein bisschen so, als würdest du dich wehren. Das finde ich einen sehr sympathischen Gedanken. Es gibt keinen großen Meta-Christenwert, der irgendwie über allen anderen Sachen schwebt. Ja, und wir können uns immer darauf ausrichten.
Ja, also, weil wir ja individuelle Menschen sind und ganz individuelle Erfahrungen und Biografien haben. Und das nutzt Gott ja auch. Er nutzt dieses Individuelle und er nutzt deine Augen sozusagen, um überhaupt irgendwas zu verändern. Er kann mich ja nicht nutzen, um die Atomwaffen abzuschaffen. Ich kenne mich mit Physik nicht aus. Da kann sonst was passieren. Das wird nicht klappen. Aber er kann natürlich vielleicht einen Physiker nutzen, um das zu tun. Und das ist eben der Punkt. Also so ist, glaube ich, Gottes Agieren in der Welt durch die Menschen. Und eben
wahrscheinlich durch das, ausschließlich, ne?
Ja,
würde man auch sagen.
Also ja, viele sagen.
Definitiv, natürlich. Aber auch, er hat sich anscheinend dazu entschieden, ganz gerne mit Menschen zu arbeiten.
Ja.
Müssen wir halt so akzeptieren.
Das können wir. Und ich meine, dafür ist ja auch das, was wir mit Jesus verbinden, das allerdeutlichste Zeichen. In diesem Jesus ist er offenbar, das ist ja das christliche Bekenntnis. Und anders nicht. Anders nicht, außer eben in diesem Jesus.
Es ist vielleicht auch ein Grund, warum jetzt so das, was zum Beispiel Jesus als das höchste Gebot bezeichnet, die Nächstenliebe, ne? Also lieb Gott und deinen Nächsten, dass das so seltsam, nicht abstrakt, aber seltsam unkonkret auch ist. Mhm. Ne? Weil es eben so viele Facetten hat und kann man nicht ganz so, ne? Also keine Ahnung, bin ich jetzt nett zu meinem Kind, das irgendwas Blödes macht, keine Ahnung, oder sage ich halt, hey, nee, mach das nicht. Mhm. Ja? Also es kann ja beides auch irgendwie
ja.
Nächstenliebe sein, aber es ist manchmal auch schwierig und hin und her. Also es ist halt kein so ein ganz einfaches,
nein,
genau. Eindimensionales Ziel, sondern
genau. Der andere Punkt ist auch, da wir als endliche Menschen einfach auch fehlgehen, wir können ja Gottes Willen nicht sozusagen rein umsetzen. Es ist immer so, man kann es auch wieder klassisch theologisch ausdrücken, wir sind immer durch die Sünde so verschmutzt, dass das, was in der Welt am Ende ankommt, immer auch sündig ist. Das ist, ja. Der Protestantismus sagt ja, oder seit Luther ist das ja bekannt, dass der Mensch sozusagen Sünder und Gerechter zugleich ist. Das heißt, auch unsere Taten sind immer in dieser Ambivalenz gefangen. Sie sind immer auch von Gott inspiriert und von Gott vielleicht gewollt, aber sie bleiben auch in schmutzigen Händen sozusagen verwahrt. Mhm. Da kommen wir auch nicht los.
Ich glaube, das könnte auch ein guter Beitrag nochmal sein von dem christlichen Aspekt in Ethikfragen. Ne? Mhm. Also weiß ich nicht, ob es dass es nur im Christentum so gibt, aber zumindest glaube ich, es gibt schon Strömungen, vielleicht kann man sie humanistisch nennen oder so, die in so Ethikfragen dann eben diese Perspektive von so einer Korruption, die wir wahrscheinlich nicht loswerden, die da optimistischer ist, ne, mhm. Sag ich mal. Also ich sage, ja, gib uns nur noch mal ein bisschen Zeit, ein bisschen Technik und dann werden wir irgendwann die erlöste Welt haben. Ne? Mhm. Oder vielleicht auch die Utopie, die ich am Anfang gesagt habe. Ne, wenn wir nur dieses Internet haben, hier schaffen wir eine neue Welt und die ist nicht so blöd wie die alte.
Ja.
Aber dass man schon Möglichkeiten hat. Aber dass die christliche Perspektive ist, dass diese Sachen, die Menschen halt schaffen,
immer nur menschlich werden.
Genau, und dadurch auch immer diese Korruption mit weitertragen. Ne? Also ich finde Korruption eigentlich ein ganz gutes Wort. Also
klar,
man könnte es theologisch auch einfach Sünde nennen wahrscheinlich. Mhm. Ne?
Genau.
Aber
das ist ein wichtiger Punkt, ja. Und das führt natürlich auch wieder zu der Frage, können wir Schöpfer sein? Ja, niemals. Wie sollen wir als Geschöpfe uns von unserem Geschöpfsein erheben? Das geht prinzipiell überhaupt nicht.
Ja, genau, wie wir es in der letzten Folge auch überlegt hatten.
So, Chris, sind wir jetzt eigentlich zu diesem letzten Ziel gelangt, den Sinn dieses Podcasts zu erklären und klarzumachen?
Ja, ich hoffe, ein bisschen haben wir dazu beigetragen.
Ja.
Mich würde es interessieren, was die Hörerinnen und Hörer dazu sagen. Mhm. Ob wir rübergebracht haben, was uns persönlich wichtig ist. Also,
kannst du das vielleicht pointiert zusammenfassen?
Für mich kann ich es hoffentlich machen. Ich probiere es mal. Also, dass mir ist schon wichtig, dass diese Kombination von diesem christlichen Grundgedanken, dieser anderen Wertvorstellung, ja, die auch mit Jesus vorkommt, dieses
Reich Gottes vielleicht.
Was man christlich vielleicht Reich Gottes nennen würde, wo halt eben die Letzten die Ersten sind und so weiter, dass das mit Einzug erhält in unser Leben, was halt auch digital geprägt ist. Ne? Bei der Wahl von den Programmen, die wir haben, bei den Wahl von den ethischen Vorstellungen, die wir haben, bei dem, wie wir mit neuen Technologien umgehen oder auch mit schwierigen Sachen umgehen, keine Ahnung, sei das jetzt autonome Autos oder Überwachung oder was auch immer, da halt irgendwie auf der einen Seite Leute ein bisschen abzuholen, dass sie mehr verstehen, was da läuft, aber halt eben auch, dass es mit reingetragen wird in die Bereiche, in denen Menschen sowas mitgestalten. Weil ich glaube, dass das da wirklich einen Platz auch hat, was Positives hätte, ja, wenn man diese Ideen und diese Sachen dann auch mit reinbringt in die Politik oder in die, weiß ich nicht, ethischen Überlegungen und so weiter.
Ja.
Ja, so mal als großes.
Also das wäre Ziel, dein Wunsch, was die Hörer hier mitnehmen und was sie dann vielleicht im Alltag bewegt. Ne?
Ja, vielleicht.
Ja. Ja, ich glaube, das ist für mich auch wichtig. Ich würde es ergänzen durch meine Perspektive. Für mich ist es zentral, dass unsere Hörer ein Stück weit eine Distanziertheit, ein Stück weit einen kritischen Blick gewinnen auf Technik. Und zwar aus dem Glauben heraus. Also wenn der Glaube, wie ich in dieser Folge gesagt habe, ein Deuten von Erfahrung ist, ein Deuten von Welt ist, und zwar eben im Angesicht Gottes. Also wie ist das in Gottes Augen, dass ich diese Technik nutze? Wenn das Glaube bedeutet, dann kann man von dieser Perspektive aus eine fundierte und eine differenzierte Meinung zu bestimmten, zur Technik überhaupt, auch zu technischen Artefakten wie dem Smartphone oder Alexa gewinnen. Und zwar auf der einen Seite, wie du gesagt hast, indem ich unterscheide zwischen ethischen Aspekten, ist jetzt Überwachung oder Privatsphäre, sind das wichtige Sachen für mich. Auf der anderen Seite auch, wie hilft mir dieses technische Artefakt, ich nenne jetzt mal Alexa als Beispiel, Gott zu verstehen. Also wirklich auch religiöse Phänomene nachzuvollziehen. Oder verbaut es mir die Perspektive auf Gott? Ist diese Nutzung meines Smartphones etwas, worin ich Gott verliere aus den Augen? Ist das eine Nutzung, worin ich den Menschen aus den Augen verliere, das Gegenüber aus den Augen verliere, weil das mir irgendwie die Sicht auf die Welt, auf Gott verstellt? Das wäre für mich etwas Wichtiges, wo ich hoffe, dass unsere Zuhörer eine differenzierte Meinung gewinnen. Nicht sagen, das Smartphone ist blöd, sondern sagen können, ja, es gibt Aspekte am Smartphone, die sind wirklich negativ, und zwar in dieser Hinsicht. Aber sie sind auch positiv, weil sie vielleicht etwas eröffnen, was ich vorher nicht gesehen habe. Und zwar in religiöser Hinsicht auch.
Ich finde auch, für mich persönlich habe ich auch schon das Ziel von dem Podcast, dass ich auch selber was lerne. Ja, also weil ich glaube, einfach dadurch, dass wir kommunizieren miteinander, kriege ich deine Perspektive mit und nochmal einen anderen Blick drauf. Und ich habe da auch schon einiges gelernt, glaube ich, in den letzten 10 Folgen.
Ja, genau.
Ja, nur für mich persönlich finde ich auch eigentlich super cool, warum ich den Podcast mache. Ich habe auch selber was davon, sozusagen. Ja.
Deswegen haben wir diese Fragen an den Anfang gestellt, wo wir hoffen, dass uns unsere Zuhörer und Hörerinnen nochmal ein Feedback geben.
Ja, das wäre super cool. Genau, die 4 Fragen, über die ihr nachdenken könnt und uns gerne was zu schreiben könnt, ist, gelingt uns das überhaupt? Also gelingt uns das, dass wir, dass ihr durch unseren Podcast eine christliche Perspektive auf Technik oder Technologie bekommt? Ja, ist es euch möglich, durch den Podcast auch technische Entwicklung selber zu bewerten oder vielleicht besser zu bewerten? Mhm. Oder bekommt ihr Anstöße dann auch was zu verändern, also in eurem Denken oder in eurem Handeln durch das, was wir hier halt machen? Oder seid ihr halt ganz gut unterhalten und am Ende denkt ihr aber halt einfach nicht weiter drüber nach, wenn der Podcast vorbei ist? Also das sind so die 4.
Und seid froh, dass ihr uns los seid.
Ja, genau. Oder hört ihr den Podcast nur zum Einschlafen. Ja.
Dann arbeitet das im Unbewussten weit.
Genau. Also gebt uns dazu gerne Feedback. Genau, per E-Mail info@netztheologen.org oder schreibt uns bei Twitter oder insta@netztheologen. Da würden wir uns super drüber freuen.
Ja. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Ja, bis dahin.